Bei der Lesbenbewegung oder Schwulen- und Lesbenbewegung gab es ja lange den Kampf, die gleichen Rechte in Bezug auf Verheiratung zu bekommen. Das ist ja ein vollkommen legitimer Kampf. Natürlich werden aber damit gleichzeitig wieder Menschen ausgeschlossen, also das, was dann jetzt in der Forschung Homonormativität heißt dann eben. Und es ist total okay, wenn Menschen dafür kämpfen, ich möchte genau die gleichen Rechte haben wie die privilegiertesten Personen in dieser Gesellschaft. Und trotzdem ist es auch gut, das aus einer politischen Bewegung zu sagen. Und trotzdem müssen wir da auch kritisch hingucken, was wir denn damit kaufen auch und wie wir damit eine Norm, und zwar das Gesetz alles gut machen könnte, auch wieder reproduzieren. Ich halte die Klage, die ich mache, super wichtig, aber ich habe eine ganz grundlegende Kritik an Gesetzen. Also, und das aber auch immer klar zu haben, ich würde mich auch immer für eine Frauenquote einsetzen, aber ich habe auch eine grundlegende Kritik an Frauenquoten. Also, und das aber, das geht beides. Also ich muss nicht, sondern ich muss immer strategisch, kontextuell überlegen, wo bin ich gerade, was mache ich gerade, was ist hier möglich, welche Konzessionen gehe ich damit ein, und das Wichtige ist, dass ich das auch immer mit reflektiere, um dann auch immer wieder Veränderungen machen zu können.
Würden Sie sagen, die Tatsache, dass ich eine Vagina besitze, mich genauso wenig zur Frau macht wie die Tatsache, dass ich braune Augen habe?
Also ja. Ist das denn so eine? Ja, würde ich sagen.
Das ist quasi gesellschaftlich, soziologisch konstruiert.
Das ist gesellschaftlich zugeschrieben. Also, und was ist eine Vagina? Also, wo, ich meine, da gibt es ja wunderschöne Kunstprojekte von unterschiedliche Formen von Geschlechtsorganen zu zeigen. Sagen Sie mir, wo Sie den Schnitt da machen, ja? Also, und wo Sie sagen, was ist das noch Vagina, was ist Penis, ja? Also, das ist ja vollkommen absurd. Also, das, und es ist überhaupt nicht angelegt irgendwo außer in der Gesellschaft. Oder eben auch, und da ist Trans eine super große Herausforderung bei einer der schwedischen feministischen großen Zeitschriften, die schreiben die ganze Zeit konsequent in dem Artikel Personen, die eine Gebärmutter haben. Und das ist so genial, das ist so eine kleine Veränderung. Das heißt, es sind nicht mehr nur Frauen, sondern Personen, die eine Gebärmutter haben. Also das können auch Transmänner sein. Also das heißt, es können auch Männer sein. Ja? Also einfach zu sagen, worum geht es hier gerade? Es geht hier um Personen, die eine Gebärmutter haben. Oder bei diesen ganzen Fragen von, sind bestimmte Personen, was ja dann immer meistens nur POCs und schwarze Personen betrifft, sind die jetzt Frauen oder Männer in Sportwettkämpfen? Und dann gefällt denen, also Caster Semenya ist der eine ganz berühmte Fall, dann gab es aber noch diese andere indische Läuferin, wo denen überhaupt nichts mehr eingefallen ist, wie sie es denn jetzt bitte noch testen können eben, ja, und dann auf Hormone zurückgekommen sind. Und dann, ja, also der Hormonspiegel macht den Unterschied, weil wenn ich einen zu hohen Testospiegel habe, dann bin ich ja leistungsstärker. Und deswegen ist es ja dann ein Ungleichgewicht, wo ich sagen würde, ja, okay, dann machen wir jetzt zwei Gruppen, die Testo über 6 und Testo unter 6 haben. Also was hat das bitte noch mit Geschlecht zu tun? Sondern es gibt so viele Personen, egal ob die in dieser Gesellschaft als Frauen oder Männer erzogen werden, die einen höheren Testospiegel haben, der dann häufig gynäkologisch runtergedrückt wird. Ja? Aber das ist absolut absurd, eigentlich auf irgendeiner Ebene das mit Geschlecht zu koppeln. Oder ich muss es explizit machen, warum ich finde, dass das Geschlecht ist.
Vielleicht nochmal zu Ihrer politischen Forderung und in dem Zusammenhang auch zurück auf die X-Form. Es geht jetzt gleich eigentlich um Sprache. Sie haben ja, soweit ich weiß, immer betont, dass es sich bei Ihrer Form des Genderns um Vorschläge handelt, dass Sie persönlich als X angesprochen werden wollen, das aber keine Forderung an die Gesamtgesellschaft sei. Ist das so? Und wenn ja, ist das nicht eigentlich in der Hinsicht auch inkonsequent? Sie wollen ja offensichtlich, dass sich auch über den Umgang mit Ihnen persönlich hinaus was in der Gesellschaft ändert, was Geschlechterstereotype angeht. Warum dann diese Vorschlagsvariante?
Nein, ich wollte für mich eine Anwesenheit in Welt. Und dafür war es ein sehr schmerzhaftes Anerkenntnis, also sowieso ein sehr langes feministisches Anerkenntnis schon. Ich fühle mich nicht in andere gendernden Formen angesprochen. Also ich liebe Literatur, aber ich fühle mich nicht in Büchern, die ganze Zeit androgendernd arbeiten, angesprochen. Das alleine ist ja schon eine unglaublich große Selbstverletzung, mir das einzugestehen. Und mir dann irgendwann einzugestehen, ich fühle mich aber auch von frausierten Formen nicht angesprochen. Und dann für mich eine neue Form zu finden. Ich glaube nicht, dass eine gesellschaftliche, für mich eine gesellschaftliche Veränderung möglich darüber ist, Sachen vorzuschreiben. Ich kann nur Angebote machen mit aus meiner Erfahrung und aus dem, was ich mache. Und das müssen Personen für sich selber entscheiden. Ich halte überhaupt nichts davon, eine neue Norm aufzustellen. Jede neue Norm wird direkt in Frage gestellt und vor allem verhindert es, dass Menschen selber aktiv handeln und reflektieren und Verantwortung übernehmen, weil es dann nur wieder die Norm gibt, nach der ich handle. Also, aber das ist auch so ein schönes deutsches Modell mit, wir möchten eine Regel, okay, und dann können wir die umgehen oder wir machen die.
Und was ist jetzt genau der Vorteil für Sie an der geschlechtsneutralen Sprache durch die X-Form? Es gibt ja auch die Form des Genderns zum Beispiel durch das Binnen-I, das natürlich keine queeren Menschen mit einschließt, oder halt die Gender-Gap, wo ja auch die Behauptung ist, dass diese Gap, die Lücke oder das Sternchen alle Menschen einschließen sollen, unabhängig von Geschlecht. Was ist da genau der Unterschied jetzt für Sie zu der X-Form?
Ja, also die Unterstrichform, also ich würde immer eher den dynamischen Unterstrich benutzen. Der Unterstrich ist für mich eine Form, um möglichst viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Gender-Identifikationen einzubeziehen, also sowohl weibliche als auch männliche, als auch genderqueere Personen eben oder gender-nonkonforme Personen, während ich das X für, würde ich vorbehalten für Personen, die sich nicht als zweigegendert verstehen. Also ich halte das für sehr sinnvoll, da eine Ausdifferenzierung zu haben und würde im Moment eine Unterstrichform für sinnvoll halten, um möglichst viele Personen zu meinen. Also das eine ist, will ich alle meinen, und das andere ist, wann will ich spezifisch über Leute und zu Leuten reden, die sich nicht genderkonform verstehen. Okay. Mhm. Und dann irgendwann, wenn es dann eine größere gesellschaftliche Gruppe erreicht, dann springt auch die Uni darauf auf und die Linguistik in diesem Fall. Ich glaube, bei mir ist es so, weil ich sehr aktivistisch lebe, ist das natürlich eine für Menschen schwer aushaltbare Mischung. Also ich habe die Form ja nicht selber erfunden, sondern die ist in Trans-Communities entstanden. Eben, von denen ich Teil bin. Also, und habe die dann auch auf meiner Homepage geschrieben. Ich bin nicht die erste Person, die diese Form benutzt und auch nicht die letzte Person, aber bei mir entzündet sich dann eben alles, weil ich dann so damit in der Öffentlichkeit bin, als eine Person mit so einem hohen Status und dann das so eingelesen wird und dann auch häufig die Frage kommt, ja, aber das ist ja was aus dem Turm der Wissenschaft, das ist ja für niemanden mehr verständlich, das kommt nicht aus der Wissenschaft. Das ist also wirklich total witzig auch, genauso wie das Binnen-I nie aus der Wissenschaft gekommen ist, sondern das ist aus einer Bewegung, aus einer sozialen Bewegung gekommen. Es gibt in Schweden eine sehr viel stärkere staatlich gewollte Sprachveränderung. Also die springen sehr viel schneller auf soziale Bewegungen auf und machen das zu einem staatlichen Teil. Das ist in Schweden sehr, sehr, sehr viel schneller. Also da ist ja von staatlicher Seite, da gibt es aber auch so eine staatliche Sprachpflegeinstitution, ist ja eine dritte neutrale pronominale Form eingeführt worden innerhalb kürzester Zeit, also nach anderthalb Jahren, nachdem das Kinderbuch mit dieser neutralen Form veröffentlicht worden ist, hat der Staat gesagt, ja, wir empfehlen es, diese Form zu benutzen. Und das benutzen tatsächlich sehr viele Leute in Schweden, dieses Pronomen.
Aber wie ist es zum Thema wissenschaftlich oder nicht? Ihm wird ja, meine ich, auch oft vorgeworfen, dass die Beschäftigung mit geschlechtsneutraler Sprache unakademisch oder wissenschaftlich irrelevant sei. Was würden Sie dem denn entgegnen?
Ja, also vermutlich ist es, in der Regel kommen solche Sachen ja aus einer Ecke von, also zum einen habe ich nie gesagt, dass das, mich selber eine Benennungsform für mich zu finden, habe ich nie gesagt, dass das Wissenschaft ist, sondern einfach die Bitte nach einer Benennung. Das ist auch total witzig, dass das als Wissenschaft angesehen wird und das auch immer verbunden wird mit, wo gehen unsere Steuergelder hin? Das ist vollkommen absurd. Also das ist so, das ist einfach nur die Bitte nach, um eine Anrede, das sind drei Zeilen auf meiner Homepage und nicht mehr. Da ist kein Forschungsgeld reingeflossen in diese Idee eben, ja. Aber diese Kritik von das ist nicht wissenschaftlich, das kennen Feministinnen, das kennen postkoloniale Forscherinnen seit 40 Jahren. Also, und das ist immer diese Herstellung von, ach, da gibt es eine neutrale Wissenschaft. Wundersamerweise entspricht die immer genau weißen männlichen Vorstellungen und alles andere ist dann nicht wissenschaftlich. Da kann ich drüber nachdenken oder nicht drüber nachdenken. Aber wenn ich das alles ernst nehmen wollen würde, also dann würde ich ja versuchen, mich einer Norm anzupassen, die ich ja selber massivst kritisiere, dafür, dass sie sich als neutral und objektiv herstellt und da genauso machtvoll drin ist. Wenn ich jetzt in einer kleinen NGO solche Thesen hätte, das würde überhaupt niemanden interessieren, da würde sich überhaupt niemand darüber aufregen. Wenn ich aber auf einer Professur auf meiner Homepage sowas schreibe, dann stelle ich damit eine bestimmte Form von Wissenschaftlichkeit in Frage und das kriege ich ja auch kontinuierlich von den verschiedensten Seiten bis auch zum Präsidenten der Humboldt-Uni gespiegelt die ganze Zeit. Das ist ja keine Wissenschaft so. Also da gibt es ganz enge Normen, die unausgesprochen sind, aber die eine eigene Normvorstellung immer wieder herstellen. Dann, warum so viele Leute in möglichst anonymisierter Form so heftig reagieren müssen, glaube ich, liegt mit einer totalen Verunsicherung in dieser Gesellschaft zusammen eben. Also dass diese Genderrollen gerade ja total dynamisiert sind und sich total verändern und dass viele Menschen extrem verunsichert davon sind und dass es so schön ist, auf einmal eine konkrete Person zu haben, ein konkretes Ziel zu haben, die alles schuld ist und der, wo wir alles überhäufen können und dass ich Verunsicherungen und Irritationen nicht als eine produktive Chance für mich begreife, sondern das Gefühl habe, wenn ich verunsichert bin, muss ich das der anderen Person wieder entgegenschleudern, dann bin ich es erstmal los und die ist schuld und da ist was falsch. Also diese Falsch-Richtig-Haltung ist da auch hinter, dieses Differenzen nicht stehen lassen zu können, keinen respektvollen Umgang miteinander mehr zu haben, zumindest in virtueller Kommunikation, kein Interesse zu haben, keine Neugier zu haben, sondern vollkommen verunsichert zu sein in Bezug auf Gender-Sachen und deswegen alles sofort abwehren zu müssen und niedermachen zu müssen, was damit zusammenhängt. wenn Leute wieder anfangen würden, überhaupt erstmal wertschätzend miteinander umzugehen und dann sagen, also nicht gucken würden, wie kann ich eine andere Person fertig machen, sondern was würde ich eigentlich einer Person gerne mitteilen, wofür ich dankbar bin, was mich inspiriert hat, was ich toll finde. Das wäre die riesige Veränderung. Also das ist auch das, was ich mit meinen Doktorandinnen und Studentinnen immer einübe. Ihr seid nicht schlau, wenn ihr jemand anders fertig macht und wenn ihr einen Text fertig macht, sondern ihr seid schlau, wenn ihr wertschätzend, differenziert wertschätzend über etwas reden könnt und sagen könnt, wie ihr von da aus dann noch einen Schritt weiter geht und wozu euch das inspiriert habt, dann seid ihr schlau. Und dann würde die Gesellschaft sich auch anders verändern. Und das macht einen totalen Unterschied, wie wir miteinander umgehen.
Ja, vielen Dank, Lan Hornscheid, und viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.